Hallo und herzlich willkommen zu Talking Heads, dem Impro-Podcast. Und an meiner Seite ist heute der Mann, der heute so ein bisschen emotional und zuneigungsbedürftig ist, Paul Ziemer.
Ja, bitte gebt mir Zuneigung, schreibt mir alle mal was Liebes, bitte. Ich weiß auch nicht, ich glaube, ich bin gestresst. Die Sommerpause war keine Sommerpause. Haben wir das letzte Woche schon gesagt?
Ja.
Ja, naja.
Es ist immer noch wahr.
Es ist immer noch wahr. Aber in der letzten Woche war auch keine Sommerpause dazwischen. Aber mir gegenüber sitzt der Star des deutschen Impro-Himmels, hell erleuchtet, so großscheinend wie eh und je, durch die Sommerpause nicht getrübt und auch durch keine Sonnenfinsternis verdeckt. Es ist Claudia Behlendorf.
Jawohl.
Referenzen von vor 3 Wochen.
Ja. Ja, und ich würde mal sagen, wir starten direkt ein, weil wir wollen ja nicht zu viele Kapazitäten verschwenden.
Du meinst zeitliche Kapazitäten jetzt
zeitliche,
an dieser Stelle?
Zeitliche ja. Ressourcen und Kapazitäten verschwenden. Und wir werden heute über das vielleicht Wichtigste an einem guten Impro-Spieler sprechen, vielleicht, steile These, ja. Über warum Kapazitäten so wichtig sind.
Ja, ich habe mir kurz einmal Entspannung in der Sauna gegönnt.
Ja.
Und dann habe ich drüber nachgedacht, was macht eigentlich einen guten Impro-Spieler, eine gute Impro-Spielerin aus?
Während du beim Aufguss saßt.
Ja, ja, das war ein toller Aufguss. Das war so ein Entspannungsaufguss. Da gab es so Musik und so ätherische Öle.
Orientalische Gerüche, ja.
Orientalische Gerüche. Und tatsächlich hatte ich zur Abwechslung mal Kapazitäten, über was nachzudenken. Anstatt von A nach B zu denken die ganze Zeit. Naja, und ich habe ein Modell entwickelt. Ich habe 2 Drittel des Modells entwickelt. Claudia Behlendorf hat noch 1 Drittel dieses Modells hinzugefügt.
Mhm.
Wir haben ein Modell entwickelt. Und zwar, wir haben ja schon mal eine Folge gehabt zum Thema, woher weiß ich, dass ich gut bin. Vergesst das. Jetzt kommt die Wahrheit. Man merkt auch, wir sind 2 Jahre älter geworden. Langsam kommt der die Selbstüberschätzung. Und zwar ist hier mein Modell, es nennt sich KFC.
Kurz vorm Chaos. Ein Impro-Theater-Ensemble aus Darmstadt.
Oder Kentucky Fried Chicken. Kurz vorm Chaos gibt es gar nicht mehr, ne? Ein ehemaliges Ensemble aus Darmstadt. Ein ehemaliges ganz tolles Ensemble aus Darmstadt. Naja, aber KFC steht für Kapazität,
Fähigkeiten
und Commitment.
Ja, also Einsatz eigentlich, ne? Aber KFE hört sich irgendwie wie BSE an.
Ja, KFE, ja, klingt wie irgendeine Agentur, bei der du dich melden musst.
Ja, jedenfalls haben wir drüber gesprochen während des Entspannungsaufgusses, während wir so die ätherischen Öle eingeatmet haben oder vielleicht auch danach und sind dazu gekommen, dass das wahrscheinlich die 3 Dinge sind, die unserer Meinung nach eine gute Impro-Spielerin ausmachen.
Ja.
Im Sinne von wirklich so die Grundvoraussetzung.
Ja.
Das
nicht
ist
keine gute Comedy-Spielerin, keine gute emotionale Spielerin, keine gute Story-Spielerin.
Oder all das.
Oder all das.
Aber auf jeden Fall ist es noch nicht das Improvisieren. Es
Nein.
ist noch keine gute Szene. Also
Nein.
wenn man viel Kapazität hat, man hat Fähigkeiten und man hat dann auch noch, zeigt den Einsatz, hat viel Commitment, dann sind das super gute Voraussetzungen, um gut zu spielen. Aber
ja.
es ist noch nicht das Improvisieren selbst, weil natürlich fehlt dann noch die andere Person auf der Bühne.
Ja.
Es fehlt das Publikum, es fehlt das Zusammenspiel, das Ping-Pong, die Inspiration, das Überraschende und so weiter, die Emotionen, all das. Also es ist auf jeden Fall noch nicht das Improvisieren. Aber wenn man sich fragt, was brauche ich, was sollte ich mitbringen in meinem Impro-Werkzeugkoffer quasi, bevor die Stunde losgeht, wo ich so sage, hey, ich laufe heute einen Marathon und ich fühle mich richtig gut vorbereitet. Dann habe ich vielleicht halt meine Schuhe dabei und habe mich vielleicht schon mal aufgewärmt sozusagen. Und diese Fähigkeiten, oder bin überhaupt jemand, der gehen kann und vielleicht auch mal gejoggt ist, diese Fähigkeiten, das ist quasi dieses KFC, wie du es getauft hast, ja.
Genau. Wir können ja ganz kurz mal sagen, Fähigkeiten heißt wirklich, ich kann zum Beispiel Game-Moves spielen. Ich bin super körperlich auf der Bühne. Ich weiß, was ich machen muss, um das Publikum zu berühren, zum Beispiel. Das sind alles Fähigkeiten.
Bei Maestro kann ich singen.
Bei Maestro kann ich singen. dann Commitment ist letztendlich, ne, du sagst Einsatz, ich mache das auch wirklich und ich mache das zu 100% auf der Bühne.
Ich mache nicht so eine halbe Figur, ich falle nicht ständig aus der Rolle. Ich spreche.
Ja, oder ich sage einfach sowas, ne, ich weiß, wie ich das Publikum jetzt berühren könnte. Und dann sage ich das aber komplett unemotional, diesen Satz.
Ja.
Der grundsätzlich das Publikum berühren würde, aber in der Attitüde, in der ich ihn sage, ist er komplett nichtig.
Ja.
Oder ich wüsste jetzt, oder ich könnte auch einen Rat schlagen jetzt, um die Szene richtig geil zu machen, aber ich mache es halt nicht, weil
es zu anstrengend ist.
Weil es zu anstrengend ist gerade in dem Moment. Sondern du musst schon auch, you need to put in the work. So.
Ja.
Und das alles, und ich glaube, das sind zwei unfassbar wichtige Sachen, die auch alle, ne, miteinander verwoben sind. Und ich glaube trotzdem, deshalb steht es ja auch am Anfang, das, was so dem Ganzen zugrunde liegt, ist die Kapazität.
Ja. Was man häufig auch so beschreibt, als wenn man jemanden sieht, dass diese Person sehr entspannt wirkt auf der Bühne, ne? Das sind die Leute, die Kapazitäten haben. Das sind nicht unbedingt die Leute, die den mega Einsatz zeigen und die krasse Fähigkeiten haben. Also das, wenn das dazu kommt, wow. Aber die so eine gewisse Grundentspannung haben. Und es kann tatsächlich auch jemand sein, der überhaupt kein Impro spielen kann. Also jemand, der, und das merkst du auch wirklich, ne, wenn du so Leute am Anfang, totale AnfängerInnen, auf die Bühne holst, dann gibt es einen signifikanten Unterschied zwischen den Leuten, die entspannt wirken und entspannt das allererste Mal in ihrem Leben eine Impro-Szene spielen und das Publikum lacht.
Ja.
Und es gibt Leute, die super gestresst wirken.
Total.
Und bei denen es alles sehr gewollt und sehr forciert ist und das Publikum sich auch nicht entspannen kann. Und meiner Meinung nach, also ich teile die total mit dir, ist das wirklich die Frage, wie viel Kapazität hast du auf der Bühne? Und da kommen wir dann ja auch dazu, wofür? Um zu spielen, um wahrzunehmen, um zuzuhören, um im Moment zu sein.
Ich sage das ja schon seit Jahren, dass ich glaube, der große Unterschied zwischen einem semiprofessionellen oder Hobby-Impro-SpielerInnen und einer Person, die das professionell macht, sind hauptsächlich Kapazitäten. Und mit professionell meine ich nicht, du verdienst damit Geld, sondern du hast deinen Anspruch.
Ja, ich wollte gerade sagen, weil das kann natürlich, wie ich gesagt habe, das kann auch bei einer Anfängerin total sein. Ne?
Aber ich glaube, so konsistent auf der Bühne ist das eigentlich das, wo sich
die Spreu
vom Weizen trennt, klingt so ein bisschen blöd, aber wo sich die Level unterscheiden grundsätzlich. Ja.
Was würdest du denn sagen, warum ist das wichtig? Also was sind sozusagen die Vorteile oder warum ist das so gut? Warum macht das einen zu einer guten Spielenden?
Also ich glaube, man braucht sich dafür einfach nur mal Leute anschauen auf der Bühne, die gestresst sind, wie sie spielen, und Leute, die nicht gestresst sind, was der Unterschied ist. Und ich glaube, der große und signifikante Unterschied ist, dass Leute, die gestresst sind, einfach nichts wahrnehmen. So, die spielen auf der Bühne und man ist so, hast du überhaupt gerade wahrgenommen, was gerade um dich herum passiert?
Ja.
Und ich glaube, also letztendlich, wenn du Kapazitäten hast, beschäftigst du dich nicht mehr so sehr mit dir selbst, sondern du bist vor allen Dingen erstmal von deinen Antennen nach außen geöffnet. Das heißt, du hast erstmal eine große Kapazität, wir haben es jetzt gerade schon angesprochen, so ein bisschen im Gag, deinem Spielpartner, deinen SpielpartnerInnen, die alle auf der Bühne stehen, zuzuhören und wahrzunehmen, was gerade eigentlich auf dieser Bühne passiert. So.
Total. Und ich glaube, dass man gerade so dieses Angebote der Mitspielenden überhaupt nicht mitbekommen, ist so ein klassisches Ding für das Improvisieren an sich. Also die Tatsache, dass ich hier stehe und dass es kein Skript gibt, oder vielleicht würde ein Skript die Person sogar noch mehr stressen, weiß ich nicht. Also eigentlich einfach nur dieses, ich performe gerade in irgendeiner Art und Weise. Das nimmt mich so sehr in Anspruch, das füllt meinen ganzen Kopf so sehr aus und es kann auch sich äußern mit, es füllt ihn mit Leere. Ne?
Ja.
Also gibt da ja verschiedenste Möglichkeiten, wie das in so einem armen, gestressten Kopf aussehen kann, die ich alle auch persönlich kenne. Das füllt das so sehr aus, dass alles, was um mich rum passiert, gar nicht mehr wahrnehmbar ist.
Ja, wie so ein Nebel.
Wie so ein Nebel. Ich kann nicht zuhören, wie was da gerade etabliert wurde. Ich kann mir aber auch selbst nicht zuhören. Ich kann einfach gar nicht wirklich spielen.
Ja.
Äußert sich ganz viel darin, eigentlich häufig in einem von zwei Extremen, entweder, dass die Leute sehr viel reden oder dass sie gar nicht mehr reden.
Also so
stark oder machen. Also entweder sie machen sehr viel, sie sind sehr, sehr aktionistisch. Ich würde sagen, das ist das Häufigere. Oder sie erstarren.
Total. Letztendlich ist das ja auch das, was wir in Level 1 den Leuten versuchen beizubringen, zu sagen, schafft euch Kapazitäten sozusagen. Da kommen wir vielleicht später nochmal drauf, wie schaffe ich mir denn überhaupt Kapazitäten? Aber letztendlich ist es ja vieles ein, denk nicht drüber nach, was du jetzt richtig Geiles machen könntest, sondern sei im Moment und nimm den Moment als solchen wahr und denke simpel sozusagen.
Total. Und ich glaube, das ist genau auch das, was, was Leute immer als falsches Bild haben von jemand, der gut spielt. Die denken halt, oh, das muss jemand sein, der ist richtig schlagfertig.
Der ist richtig witzig, der hat immer ganz viele witzige Ideen in
seinem
Gehirn.
Genau, das ist jemand, der viele Ideen hat, der sehr schlagfertig ist. Vielleicht jemand, der auch wortgewandt ist oder der irgendwie super witzig Figuren darstellen kann oder sowas, ne?
Ja.
Und das ist ja aber wirklich einfach nicht die Hauptkompetenz.
Also das ist schon auch wahr in einer gewissen Hinsicht, ne? Also ich würde jetzt nicht sagen, dass Leute, die nicht, also ich merke das bei mir, dass ich manchmal…
Ich wollte gerade sagen, du fühlst dich jetzt einfach nur persönlich angegriffen davon.
Ja, weil ich mich nicht als eloquenten Menschen betrachten würde. Und ich glaube, das ist sowas, was bei mir sowas ist, wo ich denke, mir fehlt die Fähigkeit dazu, komplett eloquent zu sein auf der Bühne. Und wenn jemand eloquenter ist, ist es natürlich besser. Aber ich glaube, es ist nicht die Grundlage des Ganzen.
Mhm.
So. Und ich glaube wirklich, wenn du das, wenn du es erstmal auf eine gute Basis stellen willst, dann ist es wirklich einfach, entspann dich, sei im Moment und hör zu. Und das Zuhören ist ja auch vielseitig gerichtet, ne? Und da sind wieder Kapazitäten das Thema. Ich kann auf jeden Fall meinem Spielpartner zuhören. Ich muss die Kapazitäten dazu haben. Aber ich muss auch die Kapazitäten haben, wahrzunehmen, was ich gerade mache auf der Bühne.
Ja, absolut. Ich würde sagen, das ist so eigentlich ein zweiter Aspekt noch davon, weil auf der einen Seite musst du zuhören und zuschauen und wahrnehmen als Spieler, einfach als eine Person, die diese Szene tatsächlich spielt und einfach auf der Impro-Spielerebene wahrnimmt, oh, du hast mir gerade ein Angebot gemacht, was wahrscheinlich möchtest du jetzt, dass ich so und so reagiere.
Ja.
Da habe ich ja überhaupt keine, also wenn ich nicht die Kapazität habe dafür, dann wird das nicht passieren.
Total.
Und ich werde auch nicht jetzt zum Beispiel irgendetwas tun, wo ich denke, ah ja, okay, das könnte vielleicht ein Game sein später. Das packe ich mir in meine Hosentasche und ich hole es später wieder, solche Sachen.
Ja.
Ich kann einfach nicht Impro spielen.
Nein,
da, ne?
Voll. Und ich meine, das ist ja sogar schon nochmal eine Stufe weiter, zu interpretieren, was überhaupt passiert.
Mhm.
Aber meistens scheitert es ja schon. Also, ich habe jetzt neulich in einem Kurs auch wieder die Lisa Rowland-Übung gemacht, wie wir sie so schön nennen. Das heißt, 4 oder 5 Leute stehen vorne. Eine Person geht nach vorne mit einer Tätigkeit und alle spiegeln diese Tätigkeit. Und dann sagt jeder einen Satz und definiert mit diesem Satz ein gemeinsames Bild.
Mhm.
Das heißt, du hast am Ende 5 Sätze, wo dann sowas ist wie, ach gut, dass wir hier alle endlich in dieser Bäckerei anfangen können. Ja, super, dass die uns als 4 Geschwister direkt eingestellt haben. Boah, ist aber auch schon ganz schön stressig jetzt, wo wir diese ganzen Hochzeitssorten machen müssen. Whatever. Und so baust du eine gemeinsame Plattform auf. Und das machen wir in Level 1 auch ganz viel. Und es passiert so häufig, dass die erste Person sagt, ach, so super, dass wir hier jetzt in dieser Bäckerei arbeiten.
Und die dritte Person sagt, meint ihr, dass der Zug bald kommt?
Ja, sowas zum Beispiel. Und du bist so, hä?
Wie bringen wir das hier zusammen? Und häufig ist es so, ja, man kann jetzt schon Arbeit reinstecken und es irgendwie zusammenbringen, aber es war ganz eindeutig so, dass du gerade einfach nicht, du hast es einfach nicht mitbekommen.
Ja.
Ja. Passiert mir auf jeden Fall auch. Also jetzt vielleicht nicht in der krassen Form, aber dass ich Sachen, ich hatte es zum Beispiel tatsächlich jetzt, wir haben so eine Szene gespielt und da habe ich gemerkt, dass wir super wenig Kapazitäten haben, weil wir bei Schwimmpro Pommes essen in einer Szene und versuchen dabei nicht erwischt zu werden. Und das heißt, du hast auf einmal etwas Zusätzliches in dieser Szene, nämlich du musst halt versuchen, diese Pommes, es hört sich auch wirklich fragwürdig an. Ich sehe schon so die Gerechten, weil sie sagen, Improvisationstheater ist eine Kunstform.
Ja.
Sie trampeln mit Füßen auf dieser Kunstform herum. Ja.
So kennen wir unsere ZuhörerInnen dieses Podcasts.
Manchmal definitiv. Und dann stopfen wir halt so Pommes in uns in dieser Szene. Ich hatte sehr viel Spaß.
Geil.
Aber auf jeden Fall war es da zum Beispiel so, dass ich etabliert habe in dieser Szene schon, dass wir bei der Deutschen Bahn sind.
Ja.
Und ich glaube einfach, niemand meiner Mitspielenden, inklusive dir.
Ich war gar nicht dabei.
Du warst gar nicht dabei? Ja.
Ich habe bei dieser Show nicht mitgespielt.
Stimmt.
Aber hast du kapazitär vielleicht nicht wahrgenommen?
Nee, stimmt. Du warst nicht dabei. Es war, ich nenne jetzt einfach keine Namen. Es waren andere Menschen. Auf jeden Fall war es dann so wirklich,
wie du mir aber direkt einen Vorwurf machen wolltest.
Ja, ist ja gut. Du beruhig dich mal. so kurz danach, war es dann so, wir arbeiten hier bei Siemens, einem der größten deutschen Technikanbieter.
Ja, ja.
Und dann habe ich halt so gemerkt, ah ja, okay, es hat halt wirklich einfach niemand mitbekommen, dass ich das gesagt habe. Was aber auch klar war, also wahrscheinlich hat das Publikum tatsächlich auch nicht mitbekommen.
Das Game ist halt schon pures Chaos und in diesem Chaos hast du so viele andere Sachen, die du machen musst, ne? Und das ist vielleicht auch nochmal wichtig, du hast Kapazitäten nicht, jetzt hast du Kapazitäten für jetzt und in alle Zeit. So. Ich kann mich noch dran erinnern, weil es ja auch immer mit Stress zusammenhängt, ne? Wie gestresst bist du?
Total.
Und wenn du zum ersten Mal auf der Improbühne stehst, hast du einfach super viel Stress und weil es einfach zum ersten Mal auf der Improbühne ist. Und ich kann mich dran erinnern, wir waren ja Anfang dieses Jahres in Dresden und haben einen Fernsehaufzeichnungs-Impro-Auftritt gehabt sozusagen. Und wir haben Simultandolmetscher gespielt, beziehungsweise ich habe Simultandolmetscher gemacht, das heißt die Bewegung zu eurem Interview, das heißt du und Elli haben das Interview gemacht und ihr beide wart unfassbar schnell bei diesem Interview. Und dann habe ich gedacht, oh boah, ich komme nicht hinterher, weil die so schnell sind, die beiden. Und ich glaube, das war einfach auch so, und ich war auch nicht so überzeugt von mir, wie ich das übersetzt habe körperlich. Und es lag auch einfach daran, dass wir alle drei gestresster waren, als wir es sonst sind, weil man so das Gefühl hat, okay, wenn jetzt das Ganze gefilmt wird und dann noch in der ZDF-Mediathek ausgestrahlt wird, dann ist das jetzt so ein wichtiges Ding. Und wir sind einfach noch nicht so routiniert in dieser Situation.
Und du halt nur 10 Minuten hast und als erstes spielt. Ne? Also es waren viele Sachen, die dazu beigetragen haben, dass ich auf jeden Fall auch von meinem Stresslevel eigentlich ungefähr 10 Berufsjahre zurückgeworfen wurde.
Ja.
Das war wirklich so. Absolut.
Und mir geht es jedes Mal so, wenn ich, oder jetzt inzwischen nicht mehr so viel, aber gerade am Anfang, als ich angefangen habe zu singen auf der Bühne. Und ich war super entspannt bei allem anderen und dann habe ich gesungen und plötzlich fehlten mir komplett jegliche Kapazitäten für, gib mir einen guten Text, was ist, mache ich mit meinem Körper auf der Bühne, geschweige denn Kapazitäten zu haben von Töne treffen oder sowas.
Ja, es war tatsächlich bei mir auch so jetzt, gerade bei der letzten Schwimmpro-Show, also das hört sich jetzt so an, als ob ich nach Ausreden suche, aber das tue ich vielleicht auch. Auf jeden Fall war es so, dass ich unser Techniker war ja verletzt am Fuß und wir hatten keinen Techniker für die Show. Und dann war das Klavier sehr, sehr leise. Und beim ersten Song, den habe ich gesungen, das war der allererste Song. Und ich habe eigentlich nicht mehr so einen Stress beim Singen. Ne? Hm. Aber da habe ich Miri am Klavier gar nicht gehört. Ich habe den Rhythmus nicht gehört und ich habe quasi blind da drauf gesungen.
Ja.
Und ich dachte so währenddessen, die Kapazität hatte ich nämlich noch, zu denken, das hört sich richtig scheiße an gerade. Ich bin gerade überhaupt nicht im Takt und ich finde aber auch die Eins nicht, ich höre es nicht, was auch immer. Und das hat bei mir aber dann so einen Stress ausgelöst, dass ich die gesamte Show lang schlecht gesungen habe. Oder jedenfalls gefühlt von innen. Ich weiß
nicht, weil du nicht mehr reingekommen bist. So.
Weil ich auf einmal Kapazitäten woanders hin verlagert habe, nämlich in die Unsicherheit, also in das mit mir selbst beschäftigen und dann nicht mehr entspannt war und dann keine Kapazitäten mehr hatte. Und also gefühlt wurde es auch immer schlechter. Also es fing schlecht an und es ging dann eigentlich gesanglich bergab.
Ja, du wirst dir dann auch so ganz unangenehm selbst gewahr.
Ja, also ich hatte dann auf jeden Fall so Momente, wo ich so dann doch dieses von außen hatte, was eigentlich der zweite Punkt war, den ich gerade sagen wollte.
Ja.
Nämlich, dass man sich so von außen wahrnimmt wie das Publikum. Das kann aber auch schlecht sein, weil ich hatte so das Gefühl, ich höre mich gerade von außen, wie ich singe und ich finde es richtig unangenehm.
Ja.
Aber ich muss ja weiter singen, weil es gibt ja auch noch ein C in KFC und das ist in KFC und das heißt ja Commitment. Das heißt, ich muss ja committen. Aber es war nicht gut.
Ja.
Es war wirklich nicht gut.
Ja, naja, aber das ist ja dann wieder das Ding, ne? Kapazität allein hilft ja nicht, sondern du brauchst dann auch die Fähigkeit dazu.
Ja, ja.
Aber genau, lass uns nochmal zurückgehen. Du hast ja gerade gesagt, also der erste Punkt ist erstmal meinem SpielpartnerInnen zuhören auf der Bühne. Was passiert hier in dieser Szene überhaupt? Kapazität dafür. Und dann hast du gerade den zweiten Punkt gesagt, das heißt so ein bisschen die Außenperspektive einnehmen.
Genau.
Und auf diese Szene und vor allen Dingen auf dich selber zu schauen, wie das Publikum auf dich schaut.
Voll. Und da ist, glaube ich, der Unterschied, weil das kann sich wirklich in zwei unterschiedlichen Weisen äußern. Und die eine ist, wenn du keine Kapazitäten hast, wenn du Stress hast, dann hast du so eine außerkörperliche Erfahrung. Und die ist sowas, wie ich jetzt zum Beispiel hatte bei diesem Singen. Du hörst dir das quasi von außen an und denkst dir so, das ist ja ganz schlimm. Und dann löst du dich so von der Szene und das ist so wie bei so einer Geburt fast. Also ich hatte das bei meiner...
I wouldn't know.
Also nicht bei meiner Geburt, sondern als ich...
Als du geboren wurdest?
Als ich geboren habe. Ah. Da hatte ich auf jeden Fall auch dieses, du guckst von oben auf dich runter und du bist nicht mehr in deinem Körper. Also du spürst irgendwie so den Schmerz aus so einer gleichzeitig abstrakte super intensiv Ebene. Und aber auch von Ferne und siehst das alles so passieren.
Mhm.
Und das, ich meine jetzt nicht in dem Ausmaß, aber wenn so eine krasse Stresssituation ist beim Impro oder es läuft etwas so ganz, ganz schief und du hast das Gefühl, du verlierst die Kontrolle, dann habe ich das auch manchmal. Also zum Beispiel sowas wie so, ich singe und dann wirklich, ich höre mir das so an von außen und denke mir so, was ist das denn? Was mache ich denn gerade? Und ich höre so diese Töne vom Klavier, die woanders sind als meine Stimme. Und dann denke ich so, das hätte man jetzt auch nicht so lang ziehen müssen. Es geht ja immer noch, der Vokal. Und solche Sachen denke ich dann.
Lustig. Es geht mir so gar nicht so. Ich merke dann immer nur, dass ich komplett mich auf das C schmeiße, also aufs Commitment, wenn mir die Fähigkeiten fehlen und dass die Kapazität ausgeht. Und ich habe schon auch so das Gefühl, dass ich mir so von außen zuschaue, aber so ohne Gedanken. Das heißt, ich merke so, wie so dieses, und dann, gerade beim Singen habe ich das super häufig. Ich kann mich zum Beispiel daran erinnern, als ich beim Champignon beim Impro-Sommer von Für Garderobe keine Haftung im Finale war.
Wo du da überall rumgeklettert bist und auf die Instrumente gehauen hast.
Nee, das war, glaube ich, nochmal beim zweiten. Beim ersten war ich, glaube ich, im Finale und habe dann diesen Song gesungen, den man im Finale singen muss. Und ich habe dann irgendwann in diesem Song auch nur noch Kauderwelsch gesungen. Weil ich so komplett, so du bist ja alleine und dann schaltet mein Gehirn so komplett auf Autopilot. Und dann bin ich nur noch so in so einem Rhythmus drin und dann merke ich so auch, nee, diese Sätze machen gar keinen Sinn. Und wenn ihr mir mal ganz genau beim Singen zuhört, gibt es zwischendurch ab und zu so Momente, wo diese Sätze keinen Sinn ergeben. Es gibt jetzt zum Beispiel, das hatten wir auch geteilt, einen Song mit Jacob Bannigan beim Impro-Hotel, den ich hatte. Und dann habe ich irgendwann in diesem Refrain am Ende gesungen, I'm a frog, you too. Was ja überhaupt, also ich war schon Frosch, das ist so, aber dieses I'm a frog, you too, dieses you too macht überhaupt gar keinen Sinn in diesem
Ding.
Weil er war kein Frosch.
Und du wusstest auch, dass er kein Frosch war, sondern ein ganz normaler Mensch.
Aber das war so dann mein Moment, wo ich so war, shit, dieser Song geht noch weiter. Ich habe keine Kapazität, ich bin völlig gestresst. Dann auch noch auf Englisch. Und dann kommen dann so diese weirden Wörter raus, die das dann so Lorem Ipsum mäßig zu Ende führen.
Ja, okay. Aber um das nochmal wieder zurück einzufangen, es gibt auf jeden Fall diese Art von sich von außen wahrnehmen. Aber die führt daher, dass man keine Kapazitäten hat. Dass man dem hilflos ausgeliefert ist. Das ist einfach nur so eine körperliche Reaktion. Das ist nicht das, was ich meine.
Nein.
Sondern, dass wenn man Kapazitäten hat, weil man auch entspannt ist und weil wenn noch dazu kommen, aber dann kann man wie ein Zuschauer dort sitzen und Spaß haben. Und mitbekommen, so wirke ich gerade, aber ohne, dass man es bewertet. Ne?
Ja.
Das passiert gerade auf der Bühne aus Zuschauerperspektive, weil das ist meiner Meinung nach die einzige Möglichkeit, überhaupt mitzubekommen, was man selbst Lustiges tut. Es ist nämlich ganz häufig so, dass man eine Szene spielt und dann lacht das Publikum und wenn ich keine Kapazitäten habe, dann weiß ich nicht, warum sie gelacht haben. Und das ist ein schreckliches Gefühl, weil du bist so, ich will es wieder tun, ich möchte ein Game finden, aber ich weiß nicht, warum sie gelacht haben.
Ja. Vielleicht nochmal einen Schritt zurückzugehen, überhaupt auch erstmal wahrnehmen, dass das Publikum lacht, ist ja auch schon eine Fähigkeit, also eine Kapazität, die du dir schaffen musst. Weil häufig, wenn wir jetzt zum Beispiel Game of the Scene in Kursen haben, sind die Leute so, ich weiß nicht, habt ihr gelacht, habt ihr nicht gelacht, ich bin mir unsicher. Das heißt, erster Schritt, Kapazität schaffen für wahrnehmen, auch wieder zuhören, Reaktionen bekommen.
Mhm.
Und zweiter Schritt dann, und das ist ja das Komplexe, so die Grundstrukturen dahinter wahrzunehmen, ist ja schon nicht so easy.
Voll, aber halt wirklich so dieses, ich muss mich immer erinnern an so ein Beispiel von Sean, wo er.
Sean Kinley, Impro-Spieler aus Kanada.
Fantastischer Impro-Spieler aus Kanada, wo er eine Szene begonnen hat mit, ihr seid zwei Gefängnisinsassinnen, weil beide ein gestreiftes T-Shirt anhatten.
Ja.
Und das ist sowas Klassisches, was du aus, das siehst du nur, wenn du die Kapazität hast, dich quasi kurz imaginär ins Publikum in den entspannten Zuschauersitz zu setzen, auf die Bühne zu gucken und zu denken, haha, beide ein gestreiftes T-Shirt.
Ja.
Und wenn du aber gerade keine Kapazität hast, weil du Impro spielst, weil du Regie führen musst, weil du was auch immer hast, dann wirst du solche Dinge nicht wahrnehmen.
Auf jeden
Fall.
Weil
du gar nicht diesen Blick von außen hast. Und es war, fand ich, so ein klassisches Beispiel für, okay, da spielt halt jemand seit 40 Jahren Impro, ich glaube schon wirklich seit 40 Jahren oder so.
Weiß man ja nicht, ne?
Man weiß ja auch nicht, wie alt er ist, ja. Aber ich schätze mal sowas.
Mhm.
Und der hat die Kapazität, solche Details und solche Sachen wahrzunehmen.
Ja.
Oder es könnte tatsächlich auch sowas sein wie wirklich auch drumherum, einfach von dem, wie geht es dem Publikum gerade. Zum Beispiel jetzt beim bei Schwimmpro habe ich halt zwischendurch mal das Publikum gefragt, ihr seht sehr verfroren aus, so wem ist kalt? Und es haben sich halt super viele Leute gemeldet und wir hatten noch Decken und dann haben wir ihnen Decken gegeben, was sie einfach dazu geführt hat, dass sie die Show viel mehr genießen konnten.
Ja.
Oder beim M1 hatten wir einen Auftritt, jetzt so einen Business-Auftritt in der M1, so eine Coworking-Location. Und da habe ich sie gefragt, braucht ihr eine Pause gerade? Weil der Plan war, dass wir nahtlos weitermachen. Und dann habe ich sie angeguckt und ich hatte in dem Moment die Kapazität, weil es eine Situation war, die
ist natürlich eine Metakapazität so ein bisschen, ne?
Trotzdem, genau, aber trotzdem habe ich gerade geguckt, okay, sie sehen gerade ungemütlich aus. Braucht ihr eine Pause? Und dann völlig Dankbares von 100 Leuten, ja, bitte eine Pause. Okay, geil, wir machen eine Pause. Und das hast du ja nur, wenn du nicht gerade mit dir selbst beschäftigt bist.
Ja, voll. Ich glaube, wir sind ja auch so ein bisschen in der großen Frage, warum das wichtig ist. Mhm. Und ich glaube, es sind Sachen, die Szenen auf jeden Fall aufwerten kann. Ne? Wenn du zum Beispiel eine Szenendynamik hast und du betrachtest diese Szenendynamik von außen und sagst quasi, was von außen ersichtlich ist. Also zum Beispiel, wir haben zwar ein Paar und die sprechen die ganze Zeit so passiv-aggressiv miteinander, weil das auch so, eine Thema, so ein Schema ist, was ja bei Impro-Spielen super schnell auf der Bühne passiert, gerade in Stresssituationen. Und wenn dann einer von beiden sagt, boah du, ich glaube, wir haben gerade eine richtig toxische Beziehung, dann gibt das eine Reaktion vom Publikum, weil das Publikum so ist, so ja, danke, das sehe ich schon seit 3 Minuten, dass diese Beziehung nicht funktional ist, so wie sie jetzt gerade ist.
Total.
Zum Beispiel. Und auf der anderen Seite gibt es aber auch, und das hat jeder von uns, glaube ich, auch schon mal erlebt, Szenen, Situationen, wo man was spielt und dann denkt so, oh, das könnte jetzt gerade in eine ganz falsche Richtung abbiegen, zum Beispiel.
Mhm.
Ganz klassisches Beispiel, wir hatten mal eine Szene von, die auch so ein bisschen da reingeht, aber die so ein bisschen gesellschaftlich aufgeladener ist. Wir hatten eine Szene bei Tabu, da hat ein Spieler auf der Bühne gesagt, so, ach, so ein Replay war das sozusagen, ach, jetzt kommt wieder meine Frau und sagt so, oh, meine Handtasche, da sind wieder so viele Sachen drin, bla bla bla. Und Ellie stand mit dieser Person auf der Bühne und hat dann gesagt, ja, weil Frauen genauso immer reagieren. Und da war quasi die Kapazität da, für was für eine gesellschaftliche Implikation ist das gerade, wie kommt das beim Publikum an? Und so eine Situation kann das Publikum ja schon krass verlieren, wenn du so reingehst, dich in so ein Bild reinmanövrierst. Und ich habe das so häufig gespielt, so Szenen, wo ich so bin, so, oh, irgendwie ist das gerade eine ganz weirde Dynamik.
Ich habe tatsächlich, hast du das jetzt bei der letzten Show, um mal nicht nur über unsere letzten Shows zu lästern, also so schlecht waren die nicht, die waren nice eigentlich. Da haben wir...
Oh ja, ich weiß, welche Szene du meinst. Das stimmt, ja.
Bei Schwimmpro haben wir so Schwimmnudeln. Diese Show hört sich auch wirklich einfach so merkwürdig an. Also wir haben so Schwimmnudeln und wir essen Pommes. Das ist auf jeden Fall beides wahr. Und dann spielen wir eine Szene mit Schwimmnudeln. Und du hattest die Schwimmnudeln als Arme und Hände. Und da sind vorne so Hände dran geklebt mit Handschuhen. Und das war, in der Szene war es so, dass du den höheren Status hast. Ich glaube,
ich habe Janis eingestellt.
Genau, du warst sozusagen der Personaler und Janis war der Bewerber. Das heißt, er wollte ja grundsätzlich was. Und dann hast du aber ihn begrabbelt sozusagen.
Ja, durch die Arme, die halt so unkontrolliert dann so in seinen Schritt gegangen sind.
Genau. Und das war, es war andersrum.
Nee, es war schon so.
Ja?
Ich habe Janis eingestellt. Janis hat sich beworben und dann war ich so, ja, zeigen Sie mal, was Sie so haben hier.
Ich glaube, dass es andersrum war.
Stimmt.
Weil du dann nämlich, es war diese Situation und du
Janis
wurdest
hatte
begrabbelt.
Den Arm und ich wurde begrabbelt von Janis.
Genau.
Ja.
Und du wurdest begrabbelt und das war so eine Szene, die war, 2 Drittel vom Publikum fand es total lustig und alles cool und 1 Drittel war so dabei, so ein bisschen so, ist das eigentlich wirklich so lustig gerade oder was würde man denn wirklich machen in dieser Situation, wenn man jetzt wirklich, wirklich diesen Job will?
Ja.
so soll man sich dann jetzt begrabeln lassen? Also es war so ein bisschen …
Machtausübung.
Genau.
Ja.
Und für die Mehrheit hat es wirklich immer noch total funktioniert, aber du hast so langsam gesehen, ah, okay, es gibt aber Leute, die fangen an, sich damit unwohl zu fühlen. Und du hattest die Kapazität, das wahrzunehmen und hast dann die beste aller Lösungen auch in echt zurückgegrabbelt.
Nee, ich habe ihn gehauen.
Auf den Hintern aber, ja, das meine ich ja.
Nee, ich habe ihn in die Eier gehauen.
Okay. Gut.
Ja, wenn, dann müssen wir schon mit der Wahrheit bleiben.
Okay.
Ich habe gesagt, so fühlt sich das an, so sehen Sie das mal.
Und das hat es aber tatsächlich viel besser, man hat es wieder auf so eine absurd spielerische Ebene, das hört sich so schlimm an, diese Szene, gehoben, sodass das Publikum sich mal unabhängig von der Qualität dieser Szene, aber auf jeden Fall konnten sie sich so sehr entspannen, dass sie dann tatsächlich auch gelacht haben wieder. Und das war, fand ich, ein Beispiel dafür, dass man in dieser Szene mitbekommt, was gerade ist, mitbekommt, wie es dem Publikum geht, woran das liegt, also das analysiert und das wäre dann jetzt auch mein dritter Schritt oder der dritte Grund, warum es gut ist, dann reagieren kann.
Ja.
Weil das ist natürlich das, was Impro ja auch auszeichnet, dass wir tatsächlich, wenn wir so super mega kapazitär unterwegs sind, dass wir alles mitbekommen als Spieler, als quasi Teil des Publikums, aber wenn wir jetzt nichts machen, dann ändert sich ja auch nichts.
Ja, da kommen wieder so ein bisschen die Fähigkeiten ins Spiel, weil du natürlich auch die Fähigkeiten brauchst. Dann
nicht jeder kann seinen Mitspieler in die Eier hauen.
Nee, das da habe ich lang trainiert für.
Das hätte ich nicht so hinbekommen, so zielsicher.
Ja.
Ich wäre auf dem Po gelandet.
Naja, aber du musst ja erstmal wissen, okay, was kann ich denn jetzt machen, um diese Situation zu entspannen sozusagen? Was sind die Werkzeuge, die mir zur Verfügung stehen sozusagen?
Hoden oder Hintern.
Ja, und das sind die beiden großen Haars. Ja. Genau, also zusammenfassend, du hast es gerade schon gesagt, zuhören, den Spielpartner, einem anderen drumherum, sich selbst zuhören, das Ganze von außen betrachten, entsprechend reagieren. Gibt es denn noch was du sagst, wofür Kapazitäten noch wichtig sind auf der Improbühne?
Außerhalb von dem Reagieren, weil ich finde fast, das ist vielleicht auch das Wichtigste, weil das ist ja das eigentliche Impro-Spiel. Dann,
ja,
ne?
Das stimmt. Das ist auch sowas, was braucht die Show jetzt zum Beispiel.
Genau.
Gerade, ne? Auch sowas, was so eine klassische moderative Rolle ja häufig auch hat. So
oder dramaturgisch ganz viel. Ne?
Genau.
Also ich sollte jetzt eine Entscheidung getroffen werden. Wir brauchen ein Beat, wir brauchen ein Ende dieser Szene, wir brauchen
diese
mehr
Langform
Körperlichkeit.
Braucht Nutella-Szenen.
Das sowieso wichtigste Entscheidung, ja.
Ja.
Also das ist, finde ich, ist mega, mega der Gamechanger einfach für eine gute oder eine
Voll.
Schlechte Show. Ansonsten würde ich aber sagen, tatsächlich einfach, dass technische Fähigkeiten, da sind wir bei dem F, ja häufig Kapazität brauchen.
Ja.
Also Energie, die brauchen Benzin sozusagen. Wenn ich all
das
mein
stimmt.
Benzin schon aufgebraucht habe dafür, um überhaupt den Stress handeln zu können, dass ich gerade improvisiere, dann werde ich nicht mehr, du hast es vorhin angesprochen, eloquent sprechen können.
Ja.
Weil wenn ich jetzt nicht von Natur aus eloquent bin, dann muss ich mich vielleicht konzentrieren dafür, auf den Punkt zu sprechen.
Ja,
voll. Was ich jetzt gerade getan habe.
Ja. Ja, also ne, man kann das ja mal ganz klassisch an sich selbst testen. Oder was so auch, wir reden auch wieder viel von den Kursen, weil ganz im Ernst, letztendlich, was wir hauptsächlich in den Kursen trainieren, ist genau das. Technisch besser zu werden, um sich Kapazitäten zu schaffen bei den entsprechenden Werkzeugen. Und zum Beispiel in Level 4 haben wir ja körperliches Spiel und dann trainieren wir sehr viel ein, du machst eine Tätigkeit und sprichst nicht über diese Tätigkeit. Und das ist so ein klassisches Beispiel für, wenn du gerade anfängst, körperlich zu agieren auf der Bühne, zum ersten Mal pantomimisch was spielst, du kriegst es nicht hin, über was anderes zu sprechen, weil dein Kopf so sehr damit beschäftigt ist, okay, wie wasche ich diesen Teller? Wie schneide ich diese Gurke? Wie häkel ich gerade dieses Hemd? Häkelt man Hemden?
Man kann, glaube ich, alles häkeln, aber es wäre sehr ungewöhnlich.
Ja.
Ich glaube, meistens schneidert man Hemden oder man näht sie.
Ja, naja, aber auf jeden Fall das zu tun und dann wird diese Szene daraus bestehen, dass du eben darüber sprichst, wie du dieses Hemd gerade häkelst.
Absolut.
Weil du nicht mehr Kapazitäten hast dafür.
Ja, total. Oder wenn du in eine Szene reingehst und du hast keine Kapazität mehr dafür, wieder rauszugehen.
Ja, ja.
Ich hatte das bei mir selbst. Also, die Shows waren eigentlich gut. Die waren eigentlich gut, Leute, glaubt mir. Aber ich habe das wirklich gemerkt beim Replay. Wir haben stille Post gemacht im Schwimmbecken. Das heißt, zwei Leute haben eine Szene gespielt, zwei Leute haben es im Wasser nachgespielt. Ich habe das Ganze nicht gehört und also den Originaltext sozusagen nicht gehört und nur das Nachspielen im Wasser gesehen und habe dann anhand dessen die Szene sozusagen neu vertont.
Das heißt, du siehst drei Szenen sozusagen.
Ja, also ich habe dann die zweite Runde nur gesehen, aber als Publikum siehst du drei Szenen, ja. Stille Post hat auch auf jeden Fall noch andere Namen, das Game. Und da muss man sich ja so richtig merken, ne?
Voll, weil so viel passiert in der Szene, ja.
Was da so passiert. Und da bin ich krass an meine Grenzen gestoßen, nämlich die Grenzen meiner Kapazitäten. Und ich habe gemerkt, wow, dass die reine Tatsache, dass ich mir das gerade alles merken musste und jetzt beim Spielen auch irgendwie wiederholen muss, hindert mich gerade voll daran, neuen Text zu finden für diese Szene. Und es war am Anfang wirklich erstmal Corby und ich waren beide erstmal stumm. Ich weiß nicht, es könnte sein, dass Corby auch gedacht hat, vielleicht hat Janis auch nicht gesprochen und darauf gewartet hat, aber ich glaube tatsächlich, dass wir auch einfach beide so richtig gefordert waren.
Ja.
Und da habe ich gemerkt, wow, hätte ich mehr Kapazität, weil ich, ne, dass zum Beispiel bessere Fähigkeiten habe oder entspannter wäre, eins von beiden, dann würde ich das gerade deutlich besser spielen.
Mhm. Ja, auf der anderen Seite zum Beispiel, um jetzt auch nochmal eine gute Szene hervorzutun, das war jetzt zwar nicht bei einer Show, aber beim Probenwochenende haben wir zum Beispiel Szenen nach Schiller gespielt. Und das hast du mega gut gemacht, weil du einfach eloquent bist und sehr gut reimen kannst. Und das beides hat dir auf jeden Fall keine Kapazitäten gekostet. Mhm. Wohl dich gut gewillt auszudrücken. So wie Schiller halt, ne? Und dazu noch zu reimen. Und dann hast du sehr viel Kapazitäten gehabt, die Szenen noch zu spielen, was mir schwer gefallen ist. Und auch so einen Flow zu haben einfach. Weil du technisch das besser gespielt hast, sozusagen.
Ich finde, Reim ist so ein gutes Beispiel dafür, was das mit einem macht, wenn man keine Kapazitäten mehr hat. Weil wenn du anfängst zu reimen und es dich halt noch sehr viel Kapazität kostet, dann gibt es keinen Inhalt mehr. Es gibt keine Logik mehr. Du hörst auch nicht mehr zu. I'm a frog you too. Oder auch eine andere Sprache zu sprechen, ne? In einer anderen Sprache zu improvisieren. Auch so direkt so ein Beispiel dafür, wie alles andere über Bord geworfen wird.
Ja, voll.
Weil du auf einmal nur noch darauf konzentriert bist, so fuck, ich muss jetzt Französisch sprechen.
Oder Englisch.
Oder fuck, ich muss jetzt reimen. Oder fuck, ich bin im ZDF und es wird gefilmt.
Ja.
Alles so Sachen. Und auf einmal sind deine ganzen anderen Fähigkeiten total zurückgeworfen.
Ja, weil du ja nur so viele Kapazitäten im Gehirn hast, die sich dann darauf fokussieren.
Ja, und positiv formuliert natürlich, umso weniger Kapazitäten dich solche Dinge kosten, umso nicer kannst du dich darauf konzentrieren, oh, ich mache jetzt mal noch eine Punchline. Ich bereite mal noch den nächsten Reim vor.
Ich tanze dabei noch lustig.
Ich tanze dabei noch. Oder wenn mich Singen keine Kapazität kostet, dann habe ich ja super viel Platz für den Inhalt.
Ja, total.
Stelle ich mir so vor.
Ich glaube, wir haben jetzt die Sachen besprochen, warum das wichtig ist, diese Kapazitäten zu haben. Und ich glaube, das ist eine gute Überleitung, weil es ist ja super schön, im Abstrakten zu haben, ja, wenn man die Kapazitäten hätte, dann könnte man.
Ja.
Aber wie bekomme ich denn überhaupt mehr Kapazitäten? So. Und ich glaube, ein wichtiger Punkt dabei ist, gerade wenn wir jetzt beim Thema Reimen sind, ist trainieren und eine Routine entwickeln.
Mhm.
Weil ich kenne das, also ich kann das an mir selber sehr, sehr wunderbar wahrnehmen, weil eine der schlimmsten Szenen, die ich jemals auf einer Bühne gespielt habe, war eine Reimszene. Das war einer meiner ersten Maestros, bei denen ich mitgespielt habe, damals von, und so schließt sich der Kreis, kurz vorm Chaos, bei KFC in Darmstadt. Du warst sogar auch anwesend bei dieser Show.
Ja, es gab Orange und Mensch als Reimworte.
Ich weiß es nicht mehr, was kam, aber auf jeden Fall bin ich irgendwie in das relativ weit gekommen in diesem ersten Maestro, was auch völlig wahrscheinlich nicht gerechtfertigt war.
Nee, ich glaube auch nicht.
Und dann kam ein Replay der Hohen Künste und ich saß da hinten und bitte nicht reimen, bitte nicht reimen. Und dann kam Reim. Und diese Szene war scheiße, weil wir keinen einzigen Reim positioniert haben, viel rumgestammelt haben. Es war zusammen mit Lisa, einem ehemaligen Ensemblemitglied von der Affirmative, die mit mir zusammen angefangen hatte. Das heißt, die war ungefähr genauso unerfahren wie ich zu diesem Zeitpunkt. Und ich würde sagen, dass wenn ich jetzt auf der Bühne reime, würde ich sogar sagen, es ist was, wo ich sagen würde, reimen wäre tatsächlich eine Stärke von mir.
Ja, würde ich auch sagen.
Also ich bin immer noch nicht so krass wie du jetzt zum Beispiel oder wie zum Beispiel auch Tobi Seiler, über den wir auch letzte Folge gesprochen haben. Aber es ist auf jeden Fall was, wo ich sagen würde, da kann man schon mal glänzen zwischendurch.
Mhm.
Und es liegt einfach daran, dass ich Reimen geübt habe.
Ja.
Und die Fähigkeit des Reimens so geübt habe, dass es mich keine Kapazitäten mehr kostet. Es ist wie Autofahren letztendlich. In der Fahrschule lernst du ja auch, wie betätige ich die Kupplung, wann muss ich schalten, wie schalte ich. Und hast keine Kapazitäten, auf den Verkehr zu achten. Aber je mehr du diese Einzelsachen übst, desto mehr bekommst du eine Routine und desto mehr ist das dann in Fleisch und Blut letztendlich.
Ja, total, im Idealfall jedenfalls, ja.
Das heißt letztendlich, um zu mehr Kapazitäten zu kommen, erhöhe deine Fähigkeiten in speziellen Bereichen.
Mhm. Auf jeden Fall, damit die dir das nicht wegnehmen, aber auch insgesamt aufs Impro-Spielen, hast du ja das Wort Routine gesagt.
Ja.
Und ich glaube, das ist natürlich irgendwie auch klar, ne? Aber es ist halt tatsächlich wahr, dass mit mehr Wiederholungen, je öfter du Impro spielst, je öfter du improvisierst, umso weniger Kapazität kostet dich der tatsächliche, eigentliche Vorgang des Improvisierens selbst. Und umso mehr Kapazität hast du, eben wahrzunehmen, was passiert, was du sagst, dir zuzuhören, anderen zuzuhören, den Platz des Publikums einzunehmen und dann auch entsprechend zu reagieren. Also all diese Dinge, die eigentlich das Improvisieren schön machen, wenn dich nicht die Tatsache, dass du gerade improvisierst, schon komplett rauskatapultiert.
Ja.
Ich glaube, es ist ein bisschen ein Teufelskreis, aber eine der großen Vorteile oder warum das wichtig ist, ist ja auch, dass man sich dadurch überhaupt noch verbessern kann.
Ja.
Weil wenn ich aus einer Szene rauskomme und ich so wenig Kapazitäten habe, dass ich gar nicht mitbekommen habe, was passiert ist, wie will ich das analysieren? Wie will ich Feedback bekommen? Außer ich kriege es halt von außen.
Ja.
Aber wenn ich auf mich selbst gestellt bin, werde ich mich gar nicht verbessern können.
Voll.
Und dann werde ich aber das nächste Mal wahrscheinlich auch wieder so gestresst sein. Da hilft auf jeden Fall dann natürlich Filmen und quasi dieses, ich hatte in dem Moment keine Kapazitäten, deswegen hole ich es jetzt ein bisschen nach.
Das stimmt. Ja, aber ich glaube, das ist allein schon, ne, das, wie bekomme ich mehr Kapazitäten, ist wirklich ein Bewusstsein dafür zu entwickeln, was gerade passiert und was ich überhaupt gemacht habe und da mehr drauf zu achten. Weil ich glaube, du kannst schon auch sagen, ich habe Kapazitäten ohne Ende, aber ich nehme es nicht wahr. Also ich nutze diese Kapazitäten nicht.
Das ist so ein bisschen wie aus so einem ganz schlechten Ratgeberbuch. Also ich stelle mir vor, dass du so in der Eistonne sitzt, während du das sagst. Aber ich würde dir tatsächlich zu 100% zustimmen. Und es hört sich simpel an. Ich glaube aber, es ist wahr. Es ist ein Unterschied, ob ich in eine Szene gehe und sage, mein Fokus liegt jetzt darauf, dass ich gut spiele. Mein Fokus liegt darauf, dass ich etwas Witziges sage, dass ich schnell bin, dass ich das Publikum zum Lachen bringe. Das ist ein Fokus, der ist komplett bei mir.
Ja.
Oder ich sage, mein Fokus liegt darauf, Kapazität zu haben, um zuzuhören, um zu gucken, was das Publikum macht. Also nicht im Sinne von, ob es über mich lacht, bitte, bitte, sondern einfach wirklich nur wahrzunehmen, was passiert gerade in diesem Raum. Wirft jemand eine Flasche um? Was hat mein Spielpartnerin an? Also so hart zuzuhören, das ist fast schon psychedelisch sich an, dass du schon fast anfängst, die Farben zu sehen sozusagen davon.
Okay, das ist mir wirklich ein bisschen zu psychedelisch.
Aber so stelle ich mir das schon wirklich vor. Also manchmal nehme ich mir das tatsächlich vor in der Szene, dass wirklich meine Hauptaufgabe gerade ist, zuzuhören, zuzuschauen, wahrzunehmen und darauf meinen Fokus zu legen. Mhm. Und dann habe ich ja die Kapazität dafür. Und das hat meiner Meinung nach direkt andere Ergebnisse.
Ja. Ja, und es ist auch so ein bisschen eine selbsterfüllende Prophezeiung, die sich ja auch selbst multipliziert, sozusagen. Also gehen wir davon aus, du bist jetzt neu in diesem Impro-Game, du stehst zum ersten Mal auf der Bühne, du bist hart gestresst. So, natürlich hast du dir damit keine Kapazitäten, aber wenn du dir eine Routine entwickelst und ein bisschen mehr Zeit und Entspannung hast, tut sich vielleicht so ein kleines Loch auf in diesem Nebel. So, und dann kannst du da in diesem Nebel stochern und kannst da den Nebel an die Seite wedeln, indem du drüber nachdenkst, was ist denn dieses Loch? Und je mehr du dann dieses Loch hast und je größer das Loch ist, desto mehr Möglichkeiten hast du, den Nebel wegzuwedeln. Weißt du, was ich meine?
Ich weiß voll, was du meinst. Und ich glaube, das kommt mir auch total entgegen, weil ich kann ja nicht mich einfach entspannen, nur weil mir jemand sagt, entspann dich. Weil natürlich wäre die Nummer eins, der Nummer eins Ratschlag für wie bekomme ich mehr Kapazitäten, ist natürlich entspann dich.
Ja.
Kann ich aber nicht. Wenn ich gestresst bin, wenn ich weiß, ich habe jetzt diese 10 Minuten und das ZDF filmt das, dann kann mir jemand 10-mal sagen, entspann dich. Ich bin aber nicht entspannt.
Ja.
Ich muss dann das Gefühl haben, ich muss jetzt aktiv etwas unternehmen, um ein bisschen Kontrolle zurückzugewinnen. Und da ist es für mich sehr hilfreich, mir statt zu sagen, ich muss was machen, mir zu sagen, ich muss wahrnehmen.
Und ich muss weniger machen tatsächlich.
Ja,
auf
aber vor
Fall.
Allen Dingen, ich muss zuhören, ich muss wahrnehmen, ich muss bei den anderen sein, dafür muss ich Kapazitäten haben. Und dann habe ich das Gefühl, dass ich was aktiv tue. Und es ist aber auf jeden Fall die bessere Variante. Ja, würde ich dir komplett zustimmen.
Und
so
damit
einfach ist es.
Wünschen wir euch viel Kapazität da draußen.
Yes. Ja, da ich ja super viele Kapazitäten habe und merke, was diesem Podcast noch fehlt zum Ende, kann ich dich ja traditionell ja auch fragen, was war denn dein Impro-Moment der Woche, Paul?
Der Impro-Moment der Woche.
Ja, es ist auch ein bisschen gemogelt, weil es nicht der Impro-Moment der Woche war, aber ich habe es noch nicht erwähnt und ich will es hier einfach nochmal kurz raushängen lassen, dass ich,
ich weiß, was kommt.
Ich bin Netflix-Star jetzt. Ich sag's, wie es ist, ich bin großer Netflix-Star und ich war ja schon mal im Tatort als kleine Rolle und ich wurde nicht mal im Ansatz so viel drauf angesprochen wie jetzt an dieser Stelle. Denn ich bin in der 6. Folge der 3. Staffel von Kaulitz und Kaulitz für 10 Sekunden zu sehen.
Wow, du hast alles erreicht,
alles
was man
erreicht.
Als Impro-Spieler erreichen möchte.
Wirklich alles erreicht. Naja, ich glaube, wir haben da schon mal drüber gesprochen. Ich war dank Lena Breuer, eine ganz tolle Impro-Spielerin aus Köln und eine ganz tolle Freundin von uns auch. Die hat mich mit reingecastet sozusagen in den B-Cast von so einer ARD-Produktion letztes Jahr, wo Bill Kaulitz einer der Main-Actor war. Und da war dann auch das Doku-Team von Kaulitz und Kaulitz dabei. Und ich kann es ja jetzt mal unter uns sagen, ich habe diese Kamera gesehen und ich habe versucht, mich immer möglichst so zu positionieren, dass diese Kamera mich immer filmt. Und es hat sich sehr gut ausgezahlt.
Und warum war dir das so wichtig?
Weil ich ein kleines Ego-Schwein bin.
Okay, gut.
Aber
haben wir
immerhin
das doch geklärt.
Hatte ich die Kapazitäten, immer zu sehen, wo die Kamera ist.
Absolut.
Ja. Und man muss sagen, es hat sich ausgezahlt. Also, 6. Folge, 3. Staffel. Guckt mal, ob ihr mich entdeckt. Ich bin da dabei. Ich bin ein bisschen stolz. Ich habe mich schon mega gefreut.
Ja.
Ist schon super cool.
Es ist auch cool. Ich kann das schon verstehen.
Was war denn dein Impro-Moment der Woche?
Mein Impro-Moment war die Show, die ich schon erwähnt habe, wo die Leute alle dringend eine Pause brauchen. Nee, aber das ist ein Coworking-Space, den tatsächlich einer unserer Kursteilnehmenden führt. Und unverhofft war dann irgendwie auch noch unser
ehemaliger Oberbürgermeister.
Ja, und Innenminister, aber was ist er denn jetzt?
Ehemaliger Innenminister, Finanzminister ist
Finanzminister
er jetzt.
Finanzminister ist er jetzt,
ja.
Ja, von Rheinland-Pfalz, der war dann auch noch da. Und jede Menge Leute, die uns noch nicht alle kannten.
Unfassbar.
Und es war ein richtig schönes Event. Es gab Sekt. Ich habe Sekt in die Hand gedrückt bekommen, haben mir dann gedacht, ah ja, komm, was soll's. Dementsprechend hatte ich dann auch richtig gute Stimmung.
Aha.
Aber es war wirklich viel Erstzuschauen im Publikum. Und das war eine schwierige Situation. Es wurde auch übertragen mit so einem Teams-Call und so. Und ich war so vorher die ganze Zeit, oh, ich weiß nicht, ob das funktionieren wird. Und dann hat es aber tatsächlich funktioniert. Und ich fand es auch sehr schön, dass nachher einer der Zuschauer gesagt hat zu mir so, oh, ich hatte Angst, dass es cringe wird.
Mhm. Steht auch auf einem der Feedback-Zettel drauf. Ja.
War dann aber nicht so, also nur um das noch zu vervollständigen.
Ja,
das war mein Impro-Moment.
Wunderschön. Wenn ihr gerade noch Kapazitäten frei habt, auch rein physisch, dann könnt ihr diesem Podcast 5 Sterne geben. Überall, wo ihr ihn hört, könnt ihr ihn auch bewerten und im Zweifelsfall auch kommentieren. Was sind eure Gedanken? Seid ihr mit uns einer Meinung? Seid ihr gegen unsere Meinung? Dann könnt ihr das immer dort auch kommentieren oder ansonsten schreibt uns eine E-Mail an podcast@deaffirmative.de. Und ansonsten sehen wir uns nächste Woche wieder hier bei euch im Ohr von uns kleinen Ego-Schweinchen.
Sprich für dich selbst.
Das stimmt. Tschüss, tschüss.
Tschüss.